Hi, ich bin Frank von Blinkist. Ich stelle dir heute unsere Blinks zu dem Buch Die ultimative Einführung in NLP vor. Dieses Buch wurde von drei Männern geschrieben, die ihr Geld unter anderem damit verdienen, Seminare in NLP, also im neurolinguistischen Programmieren, zu geben. Und deswegen, logisch, spielt das Buch auch in einem fiktiven NLP-Seminar, in einem ganz einfachen Konferenzhotel in den USA. Hier, kannst du dir vorstellen, verblasst schon langsam die Farbe des ausgelegten Teppichs und an den Wänden sind so manche Abnutzungsspuren der Koffer zu entdecken. Das stört uns aber nicht weiter. Komm mit in die Lobby, ich stell dir unseren Helden vor. Er heißt Joe. Joe ist ein ziemlich normaler Typ. Er hat einen Job, der in Ordnung ist, aber nicht besonders aufregend. Seine größte Herausforderung im Beruf ist es, dass er mit einigen Kollegen nicht besonders gut zurechtkommt. Seit einer Weile hat Joe auch eine Freundin, in die er ganz schön verknallt ist. Leider hat er mit ihr öfter Streit. Er versteht selbst nicht so ganz, warum. Vielleicht könnte ihm ja ein NLP-Seminar helfen? Joe hatte vor einigen Monaten schon eines besucht, dabei viel Hilfreiches mitgenommen. Gesagt, getan. Joe bucht ein eintägiges Seminar bei Richard Bandler, einem der Begründer von NLP. Und da steht er nun in der Hotellobby, kurz bevor es losgeht. Zuerst trifft Joe auf Alan, der in seinem letzten Seminar als Assistent gearbeitet hatte. Die beiden unterhalten sich ein bisschen und Joe freut sich, zumindest ein bekanntes Gesicht im Seminar zu haben. Ganz unter Unbekannten fühlt er sich nämlich nicht besonders wohl. Joe erzählt Alan stolz, dass er durch das erste Seminar viel gelernt hat und in seinem Job mittlerweile besser zurechtkommt. Der Kundenkontakt fällt ihm zum Beispiel heute viel leichter als vor einigen Monaten. Gerade als Joe sich an der Anmeldung registrieren möchte, trifft er gleich die nächste alte Bekannte, Theresa, eine irische Ärztin, die er ebenfalls auf dem letzten Seminar kennengelernt hat. Dieses Mal hat sie ihre Tochter Emily dabei, die im Teenageralter ist und sich ebenfalls für NLP interessiert. Die anfängliche Anspannung fällt von Joe ab. Er freut sich über die produktive und freundschaftliche Stimmung und ist schon richtig gespannt auf den ersten Vortrag. Gut, jetzt kennst du Joe ein wenig. Aber was ist das denn jetzt überhaupt, dieses NLP, um das sich hier alles dreht? Einige sagen, es handelt sich um eine kraftvolle Bewegung. Andere bezeichnen es als manipulative Parawissenschaft. Fest steht, dass die Idee in den 1970er Jahren von Richard Bandler, einem der Autoren dieses Buches, und John Grinder gegründet wurde. Die Bezeichnung steht für die Idee, dass Menschen mit Hilfe ihres Gehirns, deswegen Neuro, und der Sprache, deswegen linguistisch, ihr Denken, Fühlen und Verhalten gewissermaßen programmieren können. Genau, wie einen Computer. Der tut ja auch genau das, was die Programmierer ihm vorgeben. Das Gehirn ist in diesem Bild dein persönlicher Computer und du kannst es so programmieren, dass es das tut, was du möchtest. Du kannst damit zum Beispiel klarer und effizienter denken und erfolgreicher kommunizieren. Andersherum erkennst du, wenn NLP-Techniken an dir angewendet werden und kannst dich direkt darauf einstellen. Soweit so klar? Dann schauen wir mal, was sich inzwischen in unserem Tagungshotel so tut. Joe hat mittlerweile im abgedunkelten Saal neben Theresa und Emily Platz genommen. Auf seiner anderen Seite sitzt ein Mann um die 50, mit Anzug und einer auffälligen roten Brille. Er stellt sich als Edgar vor und erzählt, dass er Psychiater ist. Die beiden kommen gerade ins Gespräch, als alle Augen sind erwartungsfroh auf Richard Bandler gerichtet. Er startet seinen Vortrag direkt mit einer der wichtigsten Erkenntnisse des NLP. Die Landkarte ist nicht das Gebiet. Moment, die Landkarte ist nicht das Gebiet? Was soll das denn nun heißen? Naja, das bedeutet, dass jeder Mensch sich in seinem Kopf eine Art Landkarte von der Realität malt. Das, was wir im Kopf haben, ist nicht die Realität, sondern nur eine Abbildung. Und während wir im Laufe unseres Lebens ganz unbewusst diese Landkarte zeichnen, bringen wir dabei drei Verzerrungen mit ein. Die erste Verzerrung besteht darin, dass wir Dinge einfach weglassen. Auf einer Landkarte sind zum Beispiel selten die einzelnen Autos oder Bäume eingezeichnet. In deinem Kopf fehlt auch so einiges. Vielleicht ist es dir schon mal passiert, dass du durch eine Straße ganz in der Nähe gelaufen bist und plötzlich einen Laden siehst, der dir noch nie aufgefallen ist. Später erfährst du, dass es den Laden schon seit 5 Jahren gibt. Er war da, aber er war nicht auf deiner Landkarte und deswegen auch nicht in deinem Kopf. Die zweite Verzerrung, die wir vornehmen, wenn wir unsere Landkarte zeichnen, ist das Generalisieren. Auf einer echten Landkarte sieht zum Beispiel jeder Fluss gleich aus. In der Realität sind manche Flüsse blau, andere bräunlich, manche geradezu grün. Auch du generalisierst auf deiner Karte. Wenn du zum Beispiel einmal beim Hütchenspielen betrogen wurdest, werden auf deiner inneren Karte alle Hütchenspieler zu Betrügern. Du siehst schon, in manchen Fällen ist so eine Generalisierung nützlich, in anderen aber fatal. Denk nur einmal daran, wie schnell Diskriminierung entstehen kann, wenn wir alle Menschen mit einem gemeinsamen Merkmal in ein und dieselbe Schublade packen. Und was ist die dritte Verzerrung? Tja, manche Dinge sehen auf Karten einfach anders aus als in der Realität. Die italienische Hauptstadt Rom zum Beispiel ist hügelig und ziemlich groß. Eine Karte von Rom hingegen ist flach und so klein, dass sie in deine Tasche passt. Wenn dich ein Kollege im Büro nicht grüßt, denkst du vielleicht, dass er böse auf dich ist. Aber Achtung, da ist deine Landkarte flach. Das echte Leben ist viel facettenreicher. Vielleicht ist der Kollege gerade auf dem Weg zur Toilette, um sich zu übergeben. Oder ist frisch verknallt und sieht gar nicht, was um ihn herum passiert. Gerade nach dem letzten Beispiel ahnst du es vielleicht schon. Sehr viele Probleme entstehen laut NLP dadurch, dass du die Landkarte in deinem Kopf für die Realität hältst. Und noch mehr entstehen dadurch, dass du mit Menschen zu tun hast, die eine komplett andere Karte in ihrem Kopf haben, die sie ebenfalls für die Realität halten. Aber wie kommen wir raus aus diesem Schlamassel? Im Prinzip ganz einfach. Wenn du einerseits verstehst, dass das, was du für die Realität hältst, nur eine Repräsentation ist. Versuche, deine eigene Landkarte mit neuen Details zu erweitern und auf dem neuesten Stand zu halten. Und andererseits solltest du versuchen, die Landkarten der anderen zu verstehen. Einige Techniken dafür lernst du in den nächsten Blinks kennen. Joe und die anderen Zuhörer sind beeindruckt. Das Bild mit der Landkarte macht einfach Sinn. Und es lässt sich auf viele alltägliche Situationen anwenden. Joe zum Beispiel ist sich sicher, dass sich so viele Streits mit seiner Freundin erklären lassen. Wie sieht es bei dir aus? Wann hattest du zum letzten Mal Probleme mit deiner inneren Landkarte? Aber jetzt, pst, der Vortrag geht weiter. Richard erklärt nun, wenn du effektiv denken und gelungen kommunizieren möchtest, musst du dafür in einer positiven Stimmung sein. Denn wer sich sorgt, grübelt oder Angst hat, bewegt sich auf einer sehr kleinen inneren Landkarte. Die gute Nachricht ist, dass du deine Stimmung ganz gezielt verändern kannst. Eine NLP-Technik dafür lernen wir jetzt kennen. Sie besteht aus 2 Schritten. Zuerst entfernst du deine negativen Gedanken und dann ersetzt du sie gezielt durch positive Gefühle. Wenn du möchtest, schalte die Blinks nachher kurz auf Pause und probier es direkt aus, auch wenn es vielleicht ein bisschen albern klingt. Also, los geht's. Denke bitte an eine Situation, die dir in der letzten Zeit passiert ist und dir nun Sorgen bereitet oder peinlich ist. Stelle dir die Situation bildlich vor, sodass du sie wirklich vor deinem inneren Auge siehst. Und dann nimmst du das Bild und schiebst es weg. Es gleitet in die Ferne und du machst es immer kleiner. So lange, bis es so klein ist wie ein Brotkrümel. Und dann schnippst du es einfach weg. Voilà! Dein Kopf ist von dem Gedanken an die unangenehme Situation befreit. Klar kommt der Gedanke zurück, dann machst du es einfach nochmal. Mit ein bisschen Übung gelingt dir das in Sekundenschnelle. Und dann erschaffst du ein positives Gefühl. Dazu denkst du an eines deiner schönsten Erlebnisse. Einen Moment, in dem du rundum glücklich warst. Versetze dich genau in dieses Gefühl hinein, das du in dieser Situation hattest. Dann beobachtest du das Gefühl. Wo in deinem Körper fühlst du es am stärksten? Und wenn es vergeht, in welche Richtung verschwindet es? Zieh es einfach zurück. Nehmen wir an, dein tolles Gefühl entsteht unten im Bauch und macht sich dann langsam nach oben aus dem Staub. Dann zieh es zurück. Es wird sich wieder nach oben bewegen und du ziehst es wieder zurück. Und dann lässt du es auf diese Weise kreisen. Immer schneller, bis es dich vollkommen ausfüllt. So, du bist dran. Hast du es ausprobiert? Hat es geklappt? Wie gesagt, wenn man das so hört, klingt es ein bisschen merkwürdig. Aber mit ein bisschen Übung wird es funktionieren. Richard Bandler hat die Teilnehmenden gerade durch eine Partnerübung geführt und sie haben alle das wunderbare Gefühl erlebt, eine starke, positive Emotion in sich kreisen zu lassen. Joe ist begeistert. Er fühlt sich so leicht wie schon lange nicht mehr. Wenn er um sich blickt, sieht er nur strahlende, lächelnde Gesichter. Trotzdem, es hat einige Minuten gedauert, sich in diesen tollen Zustand zu versetzen. Sollte er das jetzt zum Beispiel im Job jedes Mal machen, bevor er auf eine nervige E-Mail antwortet? Oder bevor er in ein Meeting muss? Das würde ganz schön viel Zeit in Anspruch nehmen. Doch Bandler scheint Joes Sorge zu erahnen, denn als nächstes stellt er eine Technik vor, mit der du ganz schnell auf ein gewünschtes Gefühl zurückgreifen kannst: das Ankern. Dabei verbindest du im Prinzip einfach einen Ausdruck und eine Bewegung, den Anker, mit einem tollen Gefühl. Zuerst versetzt du dich in eine besonders glückliche Situation aus deiner Vergangenheit. Stell dir vor, neben dir ist ein Hebel, auf dem steht Spaß und Freude. Du schiebst den Hebel nach oben. Beweg dazu bitte wirklich die Hand, nicht nur in Gedanken. Lass das Bild der Situation näher kommen, farbiger werden, aufregender, spaßiger. Dann stellst du dir eine Stimme vor, die sagt: Lass den Spaß beginnen. Anschließend genießt du eine Weile das wunderbare Gefühl. Dann kannst du den imaginären Hebel wieder zurückschieben und deinen Körper in einen normalen, entspannten Zustand zurückkehren lassen. Wenn du das ein paar Mal übst, reicht es irgendwann schon, dass du den imaginären Hebel betätigst und die Stimme hörst, die »Lass den Spaß beginnen« sagt, und schon bist du, zack, in einem super positiven Zustand. Klingt zu gut, um wahr zu sein, oder? Soweit zu deiner eigenen Stimmung und wie du sie aufhellen kannst. Eine positive Stimmung fühlt sich nicht nur gut an, sondern du bist tatsächlich auch klüger, wenn du gut drauf bist. Wenn du also wirklich tiefgehend mit einer anderen Person kommunizieren willst, musst du sie deshalb ebenfalls in eine positive Stimmung bringen. Und das geht ganz einfach, denn Joghurt kennt Joghurt. Was zum Himmel hat denn jetzt ausgerechnet Joghurt mit Stimmung, Psyche und Kommunikation zu tun? Dazu gibt es eine kleine Geschichte. Hör gut zu. Frag jetzt bitte nicht warum, aber eines Tages teilten ein paar Forscher eine Joghurtkultur in zwei Hälften und schlossen die eine Hälfte an ein Gerät an, das die elektrische Aktivität des Joghurts maß. Der anderen Hälfte gaben die Forscher Milch, was Forscher ebenso tun. Milch ist für Joghurtkulturen etwas sehr Gutes, denn sie ernähren sich davon. Und siehe da, die andere Hälfte wurde ganz hibbelig und aufgeregt. Es war ganz klar, die eine Hälfte der Joghurtkultur wusste, dass die andere, die in einem anderen Glas war, gerade ziemlich happy war. Wie konnte das denn sein? Sie wiederholten das Experiment und stellten fest, der ungefütterte Joghurt reagierte sogar dann, wenn sie eine Wand aus Glas, Holz oder sogar aus elektromagnetischer Strahlung zwischen die beiden Joghurts stellten. Sehr merkwürdig. Anscheinend fragten die Forscher dann Richard Bandler, was hier wohl vor sich geht. Und der meinte: Kein Problem, ich baue euch eine Barriere, die die Gedankenübertragung zwischen den Joghurtkulturhälften unterbricht. Und er baute eine Wand aus Joghurt. Genauer gesagt stellte er einfach ein mit Joghurt gefülltes Aquarium zwischen die beiden Hälften. Und siehe da, die Information drang nicht durch die fremde Joghurtkultur hindurch. Nun gut, das ist interessant, denkst du dir jetzt vielleicht. Aber ich bin doch kein Joghurt. Das wollen wir auch hoffen. Trotzdem funktioniert das Prinzip bei uns Menschen genauso. Wenn jemand in einer bestimmten Stimmung ist, überträgt die sich ganz automatisch auf sein Gegenüber. Daran ändern auch eine elektromagnetische Wand, eine lange Telefonleitung oder ein Aquarium gefüllt mit Joghurt nichts. Und was lernen wir daraus? Joghurt kennt Joghurt und Menschen kennen Menschen. Wenn du möchtest, dass jemand in eine bestimmte positive Stimmung kommt, musst du selbst mit gutem Beispiel vorangehen. Jetzt aber genug aus dem Forschungslabor und zurück in unser Tagungshotel. Dort war gerade Mittagspause. Aber Joe und die anderen Teilnehmer kommen nun zurück. Als Joe wieder zwischen Emily und Edgar sitzt, geht es im Seminar vor allem darum, wie wir besser mit anderen kommunizieren können. Denn die allermeisten Streits sind unnötig. Sie basieren auf Missverständnissen, auf unterschiedlichen Landkarten. Kurz, wir reden eigentlich ständig aneinander vorbei. Richard Bandler erklärt aber zu Beginn des Nachmittags, dass NLP dich dabei unterstützen kann, dich tief mit einer anderen Person zu verbinden. Im NLP nennt man das einen Rapport herstellen. Genau wie Joghurt haben auch Menschen unbewusst die Tendenz, mit anderen auf einer Wellenlänge zu sein. Das kennst du sicher auch aus deinem Alltag. Wenn du neben einem Freund herspazierst, gleichen sich eure Schrittlängen und die Schrittgeschwindigkeit ganz von alleine an. Und wenn ein Vortragsredner vor seinem Publikum eine kurze Pause macht und erstmal ganz tief durchatmet, kannst du dir sicher sein, dass mindestens die Hälfte des Publikums ebenfalls tief Luft holt. Um dich deinem Gesprächspartner anzupassen oder mit ihm zu matchen, wie man im NLP sagt, passt du dich behutsam an ihn an. Mit deiner Sprechgeschwindigkeit, Stimmlage und Wortwahl kannst du zum Beispiel Gemeinsamkeiten herstellen. Auch die Körpersprache, Gesten und die Geschwindigkeit der Atmung tragen dazu bei, eine Verbindung zu einem Gegenüber herzustellen. Deine Anpassung sollte unauffällig und vor allem authentisch sein. Sonst fühlt sich dein Gesprächspartner schnell veräppelt. Und wenn ihr matcht, dann findet dich dein Gegenüber ungemein sympathisch und vertraut dir und ist bereit, sich von deiner positiven Stimmung anstecken zu lassen. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Denn wenn du mit jemandem auf einer Wellenlänge schwingen und richtig gute Gespräche führen möchtest, reicht es noch nicht aus, deine Atmung und Körperhaltung anzupassen. Eine weitere NLP-Methode ist es, genau auf die Sprache deines Gegenübers zu achten. Es gibt im Prinzip drei Arten, die Welt zu begreifen. Über das Sehen, über das Hören und über das Fühlen. Wenn ein Mensch mit dir spricht, verrät er dir durch seine Wortwahl, welche Art für ihn die wichtigste ist und auf welche Weise er hauptsächlich denkt. Personen, die die Welt vor allem über das Sehen begreifen, sagen zum Beispiel: Oh, das sieht nicht gut aus. Oder: Diese Idee ist wunderschön. Oder auch: Da tappe ich noch ziemlich im Dunkeln. Menschen, bei denen das Hören dominant ist, verwenden Ausdrücke wie: Das hört sich super an. Oder: Diese Idee klingt für mich sehr harmonisch. Und diejenigen, die sich ihre Welt vor allem über Gefühle erschließen, haben auch ihre Lieblingsphrasen. Ich habe dabei einfach kein gutes Gefühl. Oder: Aus dem Bauch heraus würde ich jetzt Ja sagen. Du kannst üben, solche Ausdrücke bei anderen Menschen wahrzunehmen und deine eigene Sprache anzupassen. So erreichst du andere viel müheloser. Denn Ausdrücke aus einem anderen Bereich als dem eigenen kommen häufig nicht an. Einem gehörorientierten Menschen ist es Schnuppe, wie irgendetwas aussieht oder sich anfühlt. Deswegen pass dich an. Spannend, findet Joe. Allerdings raucht langsam auch sein Kopf. Ganz schön viel Input und viele Emotionen für einen einzigen Tag. Und das Seminar ist noch nicht vorbei. Zum Glück machen sie jetzt eine Kaffeepause. In der Lobby steht Joe mit Theresa, Emily und Edgar zusammen und sie tauschen ihre Gedanken aus. Joe fällt auf, dass Emily unglücklich aussieht, wenn sie sich unbeobachtet fühlt. Was sie wohl belastet? Heute wird er es wohl nicht mehr herausfinden, denn die Pause ist vorbei und alle gehen zurück in den Saal. Richard Bandler fasst noch einmal zusammen. Vormittags haben wir gelernt, wie du dich gezielt in eine positive Stimmung versetzen kannst. Nachmittags haben wir uns darauf konzentriert, wie du dich mit anderen Menschen tief verbinden kannst. Und jetzt, zum Abschluss des Tages, kommen wir zur Königsdisziplin des NLP. Wenn du in guter Stimmung bist und mit jemandem verbunden, wie kannst du dieser Person dann weiterhelfen, wenn sie ein Problem hat? Im NLP gibt es ein ganzes Set von diesen Fragen. Einige davon klingen ganz normal. Sie lauten zum Beispiel: Wie, was oder wann? Ganz harmlose Fragen eben. Aber wenn du sie richtig einsetzt, entfalten sie ihre Magie. Wenn dir zum Beispiel eine Freundin erzählt, dass sie total fertig ist und das Gefühl hat, dass sie das alles einfach nicht schafft, dann kannst du nachfragen: Was genau schaffst du denn deiner Meinung nach nicht? Und vielleicht stellt sich dann heraus, dass sie ihren Job, die Familie und ihre Hobbys ganz wunderbar auf die Reihe kriegt und dass es vor allem die Pflege ihrer kranken Mutter ist, die sie überfordert. Und schon habt ihr einen Lösungsansatz. Oder du fragst, wann genau hast du denn dieses Gefühl? Und es stellt sich heraus, dass sie das Gefühl jedes Mal bekommt, nachdem sie Kontakt mit einem besonders anstrengenden Freund hatte. Und siehe da, schon wieder ein Lösungsansatz. Es gibt aber auch spezifischere Fragen. Dazu gehört zum Beispiel die Frage, woher weißt du das? Oder, warum bist du dir da sicher? Nehmen wir an, deine Freundin ist überzeugt, dass ihre Mutter sie verurteilt, weil sie sie nicht aufopferungsvoll genug pflegt. Dann fragst du, woher weißt du das? Deine Freundin antwortet vielleicht, naja, sie sieht mich immer so verkniffen an und meckert, wenn ich nicht nach der Pflege noch auf einen Kaffee bleibe. Dann kannst du ihr erklären, dass sie eine andere innere Landkarte hat als ihre Mutter. Die hat schließlich gerade ihr eigenes Kreuz zu tragen und vielleicht schaut sie einfach so verkniffen, weil sie Schmerzen hat. Und sie möchte, dass ihre Tochter auf einen Kaffee bleibt, weil sie ihr etwas Wichtiges und Schönes erzählen möchte? Kurz, deine Freundin meint, etwas zu wissen, was ihr Probleme bereitet. In Wirklichkeit hat sie aber nur aus einigen Indizien ihre eigene Realität konstruiert. Da haben wir wieder einen Lösungsansatz. Und nicht vergessen, diese Fragen funktionieren noch besser, wenn du in der richtigen Stimmung bist und mit deinem Gegenüber matchst. Richard Bandler stellt im Seminar noch einige andere dieser magischen Fragen vor. Joe ist fasziniert und brennt darauf, das auszuprobieren. Er ist sich zum Beispiel sicher, dass er auf diese Weise viele Streits mit seiner Freundin aufklären kann. Joe hat Glück, denn als nächstes kündigt Bandler an, dass sie jetzt eine Partnerübung machen, bei der sie die Fragen ausprobieren können. Die Blicke von Joe und Emily treffen sich und es ist klar, dass die beiden die Übung gemeinsam machen. Als erstes ist Joe dran. Er bittet Emily, erzähl mir doch bitte von etwas, das dich bedrückt und wir schauen, ob wir eine Lösung finden. Emily druckst herum. Ach, ich kann das nicht erzählen, das macht es ja so kompliziert. Joe ist sensibilisiert und sagt nicht, ach Quatsch, komm schon, raus mit der Sprache. Stattdessen fragt er vorsichtig nach, es ist okay, wenn du es nicht erzählen willst. Aber was hält dich denn davon ab, dich jemandem anzuvertrauen? Emily antwortet direkt, wenn ich es erzählen würde, dann wäre diese Person enttäuscht. Also vor allem meine Mutter. Joe entgegnet, woher weißt du denn, dass deine Mom enttäuscht wäre? Ich weiß, dass Theresa dich sehr liebt. Ich glaube, sie würde sich über dein Vertrauen freuen und dich unterstützen. Ich würde das auf jeden Fall tun. Kannst du dir nicht vorstellen, dass deine Mutter froh wäre, wenn du dich ihr öffnest? Emily meint, dass das eigentlich schon sein könnte. Joe bietet Emily an, mit ihr über das Problem zu sprechen und Theresa nichts davon zu erzählen. Emily geht schließlich auf das Angebot ein. Sie gesteht ihm, dass sie sich schämt. Sie wird in der Schule von einer Mitschülerin gemobbt und ihre Mutter ist so eine resolute und starke Person, dass Emily sich Sorgen macht und denkt, ihre Mutter würde sie für schwach und dumm halten, weil sie sich mobben lässt. Joe überlegt sich mögliche Unterschiede in den Landkarten von Emily und Theresa. Schau mal, Emily. Wenn du deiner Mutter nichts sagst und dich verschließt, denkt sie vielleicht, dass du von ihr genervt bist oder einfach nur deine Ruhe willst. Wenn du ihr zeigen kannst, dass du Hilfe brauchst, bin ich mir ganz sicher, dass sie dich unterstützen wird. Schließlich ist Emily überzeugt. In der nächsten Runde tauschen die beiden die Rollen und Emily bespricht mit Joe die Missverständnisse, die er mit seiner Freundin hat. Sie kann ihm ebenfalls weiterhelfen, indem sie ihm die richtigen Fragen stellt. Emily möchte zum Beispiel wissen, warum Joe denkt, er sei der Grund dafür, dass seine Freundin oft unzufrieden ist und rät ihm, sich stärker auf ihre Bedürfnisse zu konzentrieren, anstatt auf seine vermeintlichen Fehler. Was für ein Abschluss eines intensiven und lehrreichen Tages. Nach Ende des offiziellen Teils stehen die meisten noch lange in der Lobby zusammen und tauschen sich aus. Nicht nur Joe, sondern auch Emily, Theresa, Edgar und alle anderen Teilnehmer gehen mit dem guten Gefühl nach Hause, ihr Leben jetzt viel besser gestalten zu können. Damit wären wir am Ende unserer Blinks angekommen. Jetzt weißt du, was in dem Buch Die ultimative Einführung in NLP steht. Scheint ja eine ziemlich starke Erfahrung zu sein, so ein Seminar, oder? Vermutlich schon. Ich möchte dich aber trotzdem darauf hinweisen, dass NLP teils als unwissenschaftlich kritisiert wird und auch der Gründer Richard Bandler ist eine umstrittene Person. Betrachte NLP also bitte nicht als eine neue Heilsreligion, sondern eher als ein interessantes Set von Methoden, das man auch kritisieren und hinterfragen darf. Eine Meinung dazu kannst du dir bestimmt am besten selbst bilden, da bin ich mir sicher. Vielleicht halten die Methoden keinen wissenschaftlichen Experimenten stand, aber andererseits, wenn es dich selbst weiterbringt, warum solltest du es nicht ausprobieren? Kommen wir also zu der einen allerwichtigsten Aussage aus dem ganzen Buch. Sie lautet: Du kannst selbst über dein Leben bestimmen und NLP liefert dir vielleicht hilfreiche Werkzeuge dafür. Ich freue mich, dass du heute zugehört hast und ich hoffe, du konntest aus diesen Blinks einiges Interessantes mitnehmen. Mach's gut und hoffentlich bis bald.